ARD.
Salzburg, Hauptbahnhof, eigentlich ein Prachtstück. Aber wer hier im Winter 2010 ankommt, zögert vielleicht, ob er wirklich richtig ist. Das Hauptgebäude eingerüstet, zwei Gleise fehlen ganz und neben dem dritten klafft eine riesige Baugrube. Flatterbänder, Gerüste, Baugeräte stehen herum, Zeugen eines Riesenvorhabens. Der Salzburger Hauptbahnhof wird seit einigen Monaten von einem Kopf in einen Durchgangsbahnhof verwandelt. Aus dem dunklen Tunnel, der zu den Gleisen führte, soll eine breite Einkaufspassage werden. Der hagere Mann, der am 4. Dezember 2010 aus dem Zug steigt, nimmt das wahrscheinlich nur am Rande wahr. Für ihn beginnt hier keine Fahrt ins malerische Salzburg, sondern eine Dienstreise. Allerdings eine der streng geheimen Art. Er mischt sich in die Menge, lässt sich von dem Strom mittragen, der in Richtung Christkindlmarkt drängt. Es sind -4 Grad, ein Wetter wie gemacht für einen Stopp am Glühweinstand. Er aber bleibt nicht stehen. Geht zielstrebig durch die Innenstadt, mitten in der Menge, in der er mit seinem Rucksack förmlich verschwindet. Er sieht aus wie einer von ihnen und ist doch ein ganz anderer. In der Innenstadt läuft er am Dom vorbei, schlängelt sich durch die Menschentrauben, die versuchen, das quietschgelbe Mozarthaus in der engen Getreidegasse zu fotografieren. Er sucht keine Sehenswürdigkeiten. Er sucht einen Schatz. Einen Schatz, der eigens für ihn deponiert wurde. Meistens findet er das Geld in einem künstlichen hohlen Stein, in einer Steinattrappe also. Und er muss dafür weit laufen. Denn das beste Versteck ist eins, an dem ihn keiner dabei beobachtet, wie er es findet. Ein Versteck, ausgewählt von der mächtigen CIA, um ihm seinen Lohn zu geben. Den Lohn für seinen Verrat. Eigentlich arbeitet der Mann nicht für die auf der anderen Seite.
Es ist die Rede von einer ganzen Reihe von Geldübergaben, die es von Seiten der CIA an ihn gegeben hat.
Und die CIA hat wieder gezahlt, wieder Geld für ihn deponiert. Aber diesmal stimmt etwas nicht. Er scheint immer wieder an der falschen Stelle zu suchen. Also muss er noch etwas weiterlaufen. Neuer Versuch. Die Koordinaten, an denen sein Geld warten soll, sind so vage, dass er immer auch raten muss, was gemeint sein könnte. Der große Stein dort oder der daneben?
Teilweise hat das gut geklappt, er hat die entsprechenden toten Briefkästen sofort gefunden, teilweise ist es wohl ein bisschen schwieriger gewesen, da war das Geld wohl so gut versteckt, dass er es auf den ersten Anhieb nicht hingekriegt hat, das zu finden.
Er muss sich vorkommen wie einer dieser Geodaten-Nerds, die sich im Netz zu Schatzsuchen verabreden. An guten Tagen aber, wenn er auf Anhieb findet, was er sucht, dann fühlt er sich wahrscheinlich eher wie James Bond oder Ethan Hunt von Mission Impossible. Nur ist heute leider keiner dieser guten Tage. Nach etwa 2 Stunden ohne Glück, der tote Briefkasten und damit sein Geld bleiben verborgen, muss er die rund 150 Kilometer wieder mit dem Zug zurück nach München fahren. Mit leeren Händen, ohne seinen Lohn von 20.000 Euro und mit dem schalen Gefühl, eben doch kein so gewiefter Agent zu sein. Eigentlich ja gar keiner. Eher einer, der schon mehrfach in Salzburg auf der Suche nach dem Geldversteck gescheitert ist. Und der morgen wieder im Büro sitzen wird. Am Schreibtisch des deutschen Auslandsnachrichtendienstes BND. Und einfach Dienst nach Vorschrift macht. Auch wenn er, Markus R., ganz genau weiß, dass dieses Angestellten-Dasein nur die halbe Wahrheit ist. Oder besser, die ganze Lüge.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Staffel haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt, in der zweiten Staffel die Geheimdienste anderer Länder angeschaut. Und jetzt, in der dritten, tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt. Geheimdienste, die töten, die ihre Macht ausspielen oder aber das Schlimmste verhindern. Wir geben euch Einblicke in echte Fälle, die wirken wie ein Serienplot und in streng geheime Machenschaften, von denen ihr eigentlich nichts wissen solltet. Und dieses Mal geht es um die echt gravierenden Folgen, die es haben kann, wenn Geheimdienstmitarbeiter sich zu sehr langweilen oder auch unglücklich mit dem sind, was sie tun und dann auf ganz dumme Gedanken kommen. Der Verräter aus der Poststelle und der Super-GAU im BND.
Sehr geehrter Herr Präsident, nach einigen verschwendeten Jahren im Dienst ist es endlich geschafft. Ich habe meine Zeit überstanden und werde demnächst wieder in das echte Arbeitsleben integriert.
5. Juni 2014. Markus R., Angestellter beim BND, tippt eine bitterböse E-Mail auf seinem Computer.
Würde ich all die negativen Dinge aufzählen, die es in dieser Anstalt gibt, ich würde nicht fertig werden.
Es ist ein Dear John Letter, seine Art, auf hoffentlich niemals Wiedersehen zu sagen. Endlich, nach all den Jahren im Dienst, will er seinem Frust Luft machen. Also schreibt er an seinen höchsten Vorgesetzten, den damaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler.
Jedem, der mich fragt und sich in dieser Behörde bewerben will, werde ich abraten. Hier verlernt man das Arbeiten. Sie haben ein echt schweres Los, von so etwas Präsident zu sein.
Aber wie kommt Markus R. dazu, seinen sicheren Job bei einer Bundesbehörde so hinwerfen zu wollen? Eigentlich ja sogar seinem Chef vor die Füße zu werfen. Warum ist er so frustriert? Um das zu verstehen, braucht es ein bisschen Vorgeschichte. Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte, hat lange Zeit zum Fall Markus R. recherchiert. Er sagt, Markus R.'s familiäres Umfeld scheint erstmal ganz normal gewesen zu sein. Sein Vater war gelernter Schlosser und Schweißer, seine Mutter Feinmechanikerin und sie arbeitete später als Reinigungskraft.
Er galt als Eigenbrötler schon in Kindheit und Jugendzeit und hat dann eben eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht.
Aber einen Job zu ergattern, das ist für Markus R. erstmal gar nicht so leicht. Er bewirbt sich in verschiedenen Städten bei allen möglichen Institutionen, von der AOK über die Polizei bis hin zu Firmen wie BMW oder Siemens. Aber keiner gibt ihm einen Job. Bis er es 2007, da ist er schon fast Mitte 20, beim BND versucht. Und tatsächlich sofort genommen wird. Nach der Sicherheitsprüfung fängt Markus R. im Dezember 2007 in der BND-Zentrale in der Gemeinde Pullach, ganz in der Nähe von München, an. Sein Gehalt 1.600 Euro netto. Äußerst mager, vor allem wenn man dafür im Landkreis München eine Wohnung finden soll, in einer der teuersten Regionen Deutschlands also. Markus R. arbeitet zunächst in der Personalabteilung. Eigentlich aber würde er gerne etwas Technisches machen, etwas mit Computern, da kennt er sich aus. 6 Monate später wird er dann auch versetzt. In die Abteilung EA, Einsatzgebiete und Auslandsbeziehungen. Eine prinzipiell spannende Abteilung. Sie ist für die Residenturen, also für die nachrichtendienstlichen Stützpunkte in anderen Ländern zuständig. Auch für die getarnten Stützpunkte. Wer in die große, weite Agentenwelt wollte, war in der Abteilung EA eigentlich richtig. Nur Markus R. landet in Pullach bei München in der Poststelle der Abteilung. Also wieder nichts mit Technik. Holger Schmidt.
Und dann beginnt eben genau das, dass seine Einsatzmöglichkeiten, seine eigenen Ansprüche an sich selber, seine Vorstellungen von einem Aufstieg innerhalb der Behörde auf der einen Seite standen und auf der anderen Seite das stand, wie seine Vorgesetzten ihn bewertet haben und was sie ihm zugetraut haben. Und ich habe den Eindruck, dass da auch Vorgesetzte dabei waren, die sich auch wirklich aktiv darum bemüht haben, ihm eine gute Arbeit zu geben und auch sich andere Überlegungen gemacht haben. So, was können wir ihm denn jetzt geben, damit er zufriedener ist oder damit das besser klappt?
Markus R. fühlt sich zu höheren Berufen, zum very important Mitarbeiter oder zumindest zu einem Berufsleben, in dem er nicht in der Poststelle abhängen muss. Irgendwie blöd für Markus R., klar, aber wir erzählen das hier auch deshalb, weil sein Fall zeigt, dass so ein gefrusteter Mitarbeiter bei den Diensten auch zu einer Gefahr werden kann.
Natürlich ist Langeweile und das Gefühl, überflüssig zu sein, in einem Nachrichtendienst nochmal um Potenzen gefährlicher als bei jedem anderen Arbeitgeber. Deswegen muss man das vermeiden, deswegen muss man seine Leute möglichst gut auslasten.
Sagt Bruno Kahl, aktueller Präsident des BND. Auslasten, das klingt jetzt ein bisschen so, als würde er Top-Athleten trainieren. Und tatsächlich ist es auch so ähnlich. Er muss die Leute bei Laune halten, damit sie ihre Fähigkeiten voll ausnutzen können und auf keinen Fall auf dumme Gedanken kommen.
Ich habe gerade als Präsident des Bundesnachrichtendienstes eine Phase hinter mir, in der ich eine strategische und eine Strukturreform unter anderem mit dem Ziel, ein möglichst attraktiver Arbeitgeber zu sein, in dem sich möglichst keiner langweilt.
trotz aller Neuerungen, damals wie heute ist der BND eine Behörde mit einem Empfang, mit einem großen Verwaltungsapparat, mit Vorschriften, festen Abläufen. Und damals sitzt in dieser Behörde ein unglücklicher Markus R. in der Poststelle oder eben in der Abteilung Einsatzgebiete und Auslandsbeziehungen. So ganz recht kann man es nun mal nicht jedem der über 6000 Mitarbeitenden machen.
Dann wird immer wieder welche haben, die enttäuscht sind von der Verwendung, die sie gerade machen müssen, die enttäuscht sind von dem ein oder anderen Randumstand, der damit vergeben ist. Also das ist wie alles in der Welt nicht perfekt herstellbar.
Und in einem Fall wie dem von Markus R. kann das dem BND durchaus zum Verhängnis werden. Denn obwohl er nur ein Büroangestellter ist, er hat die höchste Sicherheitsprüfung, die man in diesem Bereich haben kann.
Also zunächst mal ganz klassisch die Überprüfung SÜ3. Und er durfte Unterlagen bis zum Geheimhaltungsgrad streng geheim bearbeiten.
Also die höchste Geheimhaltungsstufe. Trotzdem, auch wenn die Post oder so manches Dokument auf Markus R.'s Schreibtisch als streng geheim eingestuft war, am Ende ist seine Aufgabe nur, diese Papiere zu sortieren.
Er war der Meinung, dass er eigentlich sehr viel mehr kann, dass das eigentlich auch viel mehr wert ist, was er tut, ist meine Interpretation. Und dass er im Grunde unterfordert ist und mehr Spannung, mehr Aufregung, mehr Eigenverantwortung in seinem Job haben will.
Und so bemüht er sich auch immer wieder aus der Poststelle rauszukommen. Er bewirbt sich
beim Landeskriminalamt in Bayern, beim Verfassungsschutz in Bayern. Auch bei der Bundespolizei hat er sich beworben. Und all das hat nicht geklappt.
Und auch beim BND macht man sich Gedanken, was man dem Mitarbeiter Markus R. noch anbieten könnte.
Er sollte zum Beispiel an die deutsche Botschaft in Lissabon in Portugal wechseln und dort für den BND arbeiten, hat dazu auch Vorbereitungskurse, muss man dann bestimmte neue Techniken können, dann muss man das Chiffriersystem können, man muss wissen, wie man sich da verhalten hat. Das alles ist irgendwie mehr oder weniger schleppend angelaufen.
Offenbar, das muss man hier mal festhalten, hielten ihn auch andere Behörden, bei denen er hoch hinaus wollte, nicht für den übermäßigen Leistungsträger. Und vielleicht war sein Ego doch etwas größer als seine tatsächliche Schaffenskraft. Als jedenfalls all seine Ambitionen außerhalb und innerhalb des BND nicht fruchten, versinkt er offenbar in sowas wie einer inneren, bockigen Ablehnungshaltung seinem Arbeitgeber gegenüber. All das bis hierhin, das Zurückbleiben hinter den eigenen Erwartungen an die Karriere, die erfolglose Suche nach Anerkennung, der Glaube, dass man der Welt noch so viel mehr geben könnte, wenn nur endlich alle die eigene Grandiosität erkennen würden. Laut Holger Schmidt ist das, was in der Arbeitsbiografie von Markus R. passiert ist, im Grunde die Blaupause für eine ganz bestimmte Laufbahn im Kontext der Geheimdienste, für die Laufbahn eines Verräters. Da ist es ja wieder, dieses Wort. Verräter. Mit denen ist es so eine Sache. Es kommt immer drauf an, wen man fragt. Für die eine Seite werden da streng geheime Interne ausgeplaudert. Ärgerlich. Für die andere vielleicht Unrecht aufgedeckt. Unlautere Methoden offengelegt. Immerhin gilt Edward Snowden auch als Verräter. Für andere ist er bis heute ein Held. Was Geheimdienste mit Verrätern machen, wenn sie sie finden und wieso sie sie fast immer auftun, hört ihr in unserem hintergründigen Gespräch mit dem Geheimdienstexperten Holger Schmidt direkt hier, passend zur Folge. Wo waren wir? Markus R. ist unglücklich in seinem Job und hat sich erfolglos anderswo beworben. Und dann, im Sommer 2008, nur ein gutes halbes Jahr nach seinem Start beim BND, geht Markus R. dann tatsächlich einen Schritt weiter. Die Anerkennung, die er nicht bekommt, holt er sich jetzt. Markus R. schreibt der CIA eine Mail.
Also sowas wie eine Bewerbungsmail, auch aus einem erfundenen Google-Account, der einzig nur für diesen Zweck von ihm eingerichtet worden ist. Hat er einfach hingeschrieben, hat gesagt, er könnte nachrichtendienstlich interessantes Material liefern, ob denn Interesse besteht. Dann hat es wohl 2-3 Wochen gedauert. Dann hat er von einer ganz anderen E-Mail-Adresse eine Mitteilung bekommen. Ja, man sei durchaus interessiert, was er denn konkret hätte. Und so ist er dann mit seinem späteren Agentenführer ins Gespräch gekommen.
Offiziell beim BND arbeiten, eigentlich aber einer wirklich geheimen Nebentätigkeit nachgehen, von der in seinem Umfeld niemand etwas weiß. Das passt Markus R. vielleicht auch ganz gut in sein Selbstbild.
Es ist deutlich geworden, dass er mit Sicherheitsthemen ohnehin viel am Hut hat, dass er viele Informationen darüber gesammelt hat, auch Militaria gesammelt hat, Uniformteile gesammelt hat, dass er diese ganze Welt von Bundeswehr, Spionen, Auslandskontakten auf nachrichtendienstlicher Ebene, dass er das alles spannend gefunden hat, aber auf der anderen Seite ein doch recht einsamer, zurückgezogener, kontaktscheuer Mensch gewesen ist.
Vielleicht fühlt sich Markus R. da in der Poststelle jetzt wie ein Doppelagent, der Rächer der nie Beförderten. Tatsächlich aber ist er Angestellter mit der Lizenz zum richtig große Probleme bekommen. Das, was er da macht, geheimdienstliche Informationen, Staatsgeheimnisse an ein anderes Land weitergeben, dafür gibt es in Deutschland einen eigenen Straftatbestand. Landesverrat. Paragraph 94 des Strafgesetzbuches. Und der ist mit hohen Strafen belegt. Die Höchststrafe dafür beträgt in besonders schweren Fällen lebenslang. Markus R. ist das entweder nicht klar oder er entschließt sich, es zu ignorieren. Ab sofort sortiert er die Post nicht nur nach Absendern und Empfängern, sondern auch nach brauchbar und unwichtig für seinen neuen Auftraggeber. Und er bekommt noch zusätzliche Aufträge von ihm.
Das ist nämlich auch so gewesen, dass Alex, so hieß der Verbindungsmann, so hat er sich genannt, konkrete Fragen gestellt hat mit quasi dem Auftrag, kannst du dazu etwas rausfinden.
Markus R., der sich gegenüber der CIA zunächst als Uwe vorstellt und seine Kontaktperson mit dem Decknamen Alex kommunizieren zunächst nur auf elektronischem Wege. Und genau so gibt Markus R. auch die geheimen Informationen weiter.
Das Interessante bei all diesen Herausgaben ist auch gewesen, wie er das technisch bewerkstelligt hat, weil der BND natürlich schon lange vor dem Fall Markus R. Dinge unternommen hat, dass Informationen aus dem Netzwerk des BND nicht einfach abfließen können. Aber es gab mehrere Denkfehler letztlich auch in den Sicherheitsstrukturen des BND. Es gab Lücken, die hat Markus R. erkannt und die hat er ausgenutzt.
Und diese Sicherheitslücken, die bestehen vor allem in der IT-Architektur des BND. Es gab damals zwar im übertragenen Sinne Türsteher, die genau gucken, wer was in die Hände bekommt, aber es war ziemlich einfach, sie auszutricksen.
Wenn jemand ein Dokument ausgedruckt hat, dann ist das vermerkt worden. Und dann war auch die Frage, darf derjenige Mitarbeiter dieses Dokument ausdrucken? Das wusste Markus R. und deswegen hat er es so nicht gemacht. Es gab aber eine Möglichkeit, damals zumindest, ich hoffe dringend, dass die abgestellt ist, dass man das entsprechende Dokument eben nicht unmittelbar ausdruckt, sondern erstmal öffnet und dann das dahinterliegende Dokument nicht in dem dafür vorgesehenen Weg, sondern quasi, wenn es dann, ich verklausuliere das jetzt ein bisschen, ich will keine Anleitung geben, wenn es dann quasi geöffnet ist, dann quasi einen Ausdruck herstellt und der ist dann nicht protokolliert worden.
Manchmal hat Markus R. aber auch einfach Glück mit den Aufgaben, die ihm beim BND gegeben werden. Einmal soll er zum Beispiel die Datenbank mit den gesamten Auslandskontakten umstrukturieren. Er bekommt also eine Liste mit den Namen aller BND-Agenten im Auslandseinsatz.
Dafür ist sie ihm auf einen USB-Stick gespielt worden. Das sollte er dann auf einem dienstlichen Rechner machen. Er hat den USB-Stick aber schlichtweg mit nach Hause genommen und dann quasi über Nacht sich die Daten runtergeladen und die weitere Bearbeitung ist dann von einem privaten Rechner erfolgt. Und klar kann man sagen, schwerer Fehler. Auf der anderen Seite hat man halt beim BND vertraut. Man war der Meinung, er hat die entsprechende Sicherheitsüberprüfung. Das ist genau so eine einfache Büroarbeit, für die er da war, für die er dann halt auch nur die 1600 Euro netto bekommen hat. Und er hat halt verstanden, das, was er da hat, das ist nachrichtendienstliches Gold. Das ist viel mehr wert und hat an dem Punkt die Lücke ausgenutzt.
Markus R. schafft es also nicht nur mit einem simplen Trick, geheime Unterlagen auszudrucken, ohne Spuren zu hinterlassen und die komplette Kontaktliste des BND in die Hände zu bekommen. Er schafft das alles auch noch aus dem Laden raus. Denn so wie das EDV-Sicherheitssystem nur sehr punktuell funktioniert, ist es auch mit der Behörde. Es finden kaum Kontrollen beim Verlassen des BND-Geländes statt. Und wenn, dann wird höchstens mal kurz in den Kofferraum geschaut. Es gibt zu diesem Zeitpunkt einfach keine Rechtsgrundlage, um die Mitarbeitenden zu durchsuchen, selbst wenn der BND wollte. Taschenkontrollen sind nicht erlaubt. Und die CIA, die sich über jedes Bit und jede ausgedruckte Seite freut, macht auch einiges dafür, dass die Lieferungen nicht abbrechen.
Und deswegen hat Alex ihm Tools gegeben, wie wir sie aus Filmen kennen. Also andersrum, die Wirklichkeit der Filme ist auch die Wirklichkeit der CIA. Konkretes Beispiel, es hat eine Internetseite gegeben, die so rund um Finanznachrichten hieß. Da konnte man eine Internetseite aufrufen, da war dann auch ein entsprechendes journalistisches, wirtschaftsjournalistisches Angebot. Es gab aber auch die Möglichkeit, sich auf dieser Webseite zu registrieren mit so einer Art eigenem persönlichen Login. So, und Markus R. hat dann ein Login von der CIA für diese Finanznachrichtenseite bekommen, mit dem er aus dieser Seite heraus Dokumente hochladen konnte in Richtung der CIA.
Aber das ist noch nicht alles. Markus R. bekommt bei einem Treffen mit seinem CIA-Verbindungsmann Alex auch einen Laptop.
Er hat einen Computer bekommen, der Veränderungen am Browser hatte mit Tools, über die man dann in seinem Browserfenster Dokumente hochladen konnte in Richtung CIA. Und ihm ist klar gesagt worden, nimm dazu dieses Notebook, das geben wir dir jetzt und mit dem kannst du das alles machen und so kannst du uns erreichen.
Was Markus R. nicht weiß, das Notebook hat noch eine andere Funktion. Wie er den Rechner nutzt, wird genauestens überwacht. Später, als die Ermittler des BKA den Laptop untersuchen, stoßen sie auf eine versteckte Zusatzsoftware.
Das heißt, es ist zum Beispiel ein Keylogger eingebaut gewesen, der alle Tastaturbewegungen, die auf dem Notebook passierten, mitgepinnt hat. Und immer wenn er Daten übertragen hat, sind die ganzen Tastaturanschläge in Richtung CIA übermittelt worden. Warum? Unter anderem deswegen, weil die CIA wissen wollte, ob sich jemand für die Tiefe dieses Notebooks interessiert. Also ob entweder Markus R. anfängt, dieses Notebook zu durchforsten oder noch viel schlimmer, er rennt zu seinen Vorgesetzten und beichtet, ich bin mit Alex in Kontakt. Irgendwelche interessierten BND-Leute fangen an, dieses Notebook zu untersuchen. Das wäre sofort bei der nächsten Datentransaktion in Richtung CIA übermittelt worden und die hätten gewusst, oha, da interessiert sich jemand für unser Notebook und sie wären gewarnt gewesen.
Ob die CIA ihre Spione grundsätzlich überwacht, das wissen wir nicht. Gerade gegenüber Selbstanbietern aber, wie Markus R., besteht durchaus ein großes Misstrauen. Wer seinen eigenen Dienstherrn betrügt, der betrügt vielleicht auch seinen anderen. So in etwa die Logik. Klar ist, die Unterlagen, die Markus R. über die Jahre an die CIA übermittelt hatte, die waren ziemlich brisant. Allein die Liste mit allen BND-Mitarbeitenden im Ausland ist, wie erwähnt, Geheimdienstgold.
Also zum Beispiel die Namen, die Adressen, das Alter, die Personalnummern, die Verwendungsmöglichkeiten von Menschen, die irgendwo im Ausland an irgendeiner deutschen Botschaft für den BND unterwegs waren oder im Rahmen irgendeiner Aktion, zum Beispiel zur Begleitung der Bundeswehr im Ausland gewesen sind. Und das ist natürlich so etwas wie Kronjuwelen der Auslandsabteilung.
Markus R. tippt also alles, was er finden kann, in sein Notebook. Die CIA liest mit und freut sich über den fleißigen, gefrusteten Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe in der BND-Zentrale. Er ist im Laufe der Jahre nicht der Einzige, der im BND und aus der Behörde heraus Informationen an andere Geheimdienste verkauft. Einige Jahre später ist es wieder ein Mitarbeiter des BND, der Interna weitergibt. Der Bundesnachrichtendienst hatte also nach wie vor Sicherheitslücken und gefrustete Mitarbeiter. Geheimdienstexperte Michael Götschenberg begleitet gerade diesen weiteren Verratsprozess, bei dem der mutmaßliche Täter im Herbst 2022 gegen den BND spioniert haben soll. Der Angeklagte? Carsten L., ehemaliger Referatsleiter in der technischen Abteilung des BND. Das ist die Abteilung, die für Abhörmaßnahmen zuständig ist. Carsten L. stand aber auch unmittelbar davor, eine neue Aufgabe zu übernehmen.
Und zwar nicht mehr in Pullach, wo die technische Abteilung des BND angesiedelt ist, sondern in der neuen BND-Zentrale in Berlin. Und er sollte dort im Rahmen der Eigensicherung für Sicherheitsüberprüfungen von BND-Mitarbeitern zuständig sein. Und das bedeutete eben auch, dass er Zugang hatte zu sämtlichen Personalunterlagen des BND.
Für gegnerische Geheimdienste war Carsten L. also eine hochinteressante Person. Einer, der viel Einblick bekam, noch dazu gefrustet wegen seines baldigen Berlin-Umzugs und einer, der weltanschaulich rechts abgebogen war.
Bei Carsten L. war es tatsächlich so, dass er als ein kenntnisreicher und guter Mitarbeiter galt. Allerdings gab es auch, das ist dann im Zuge der Aufarbeitung dieses Falls deutlich geworden, Hinweise darauf, dass er politisch doch am rechten Rand unterwegs war, nationalistisch, sehr konservativ, um es gelinde zu formulieren. Und das ist dann in der Tat auch ein Thema, das im Zuge der Aufarbeitung dieses Falls dann eine Rolle gespielt hat. Es soll eine Äußerung gegeben haben, wie Flüchtlinge gehören erschossen. Das macht das vielleicht deutlich. Es ist aber so, dass das nie das Niveau erreicht hat, dass man ihn deswegen aus dem Dienst hätte entfernen können.
Michael Götschenberg sagt, die Hürden, einen Mitarbeiter wegen irgendwelcher Aussagen aus dem Dienst zu entfernen, die sind sehr hoch. Selbst dann, wenn jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung eher als Serviervorschlag versteht, mit Autokratien liebäugelt und brachiale Lösungen herbeisehnt, wie es bei Carsten L. der Fall gewesen sein soll. Auch sein militärisches Auftreten, eher Offizier als Beamter, ist kein Problem.
Immer korrekt gekleidet, immer im Anzug, dunkles Haar, Seitenscheitel, hat schon auch was Militärisches in seiner Art. Also sehr knapp, sehr kurz angebunden in der Art und Weise, wie er sich äußert.
Der konkrete Vorwurf gegen Carsten L. und als wir an dieser Folge arbeiten, läuft der Prozess gegen ihn wegen Landesverrats noch. Es gilt also die Unschuldsvermutung. Er soll in mindestens zwei Fällen Dokumente für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB beschafft haben. Und das im Herbst 2022. Ein halbes Jahr also, nachdem Russland begann, die Ukraine anzugreifen.
Das heißt, er soll zum einen eine laufende Operation des BND, der technischen Aufklärung des BND, verraten haben. Und zum anderen weitere Unterlagen aus dem BND besorgt und an Russland verkauft haben. Was genau verraten wurde, das hat die Bundesanwaltschaft nie öffentlich gemacht, denn der Teil der Anklageschrift, in dem es darum ging, was Carsten L. tatsächlich an die russische Seite verkauft haben soll, der Teil war nicht öffentlich, sondern geheim eingestuft.
Trotzdem hat Michael Götschenberg eine gute Vorstellung davon, um welche Informationen es im Fall Carsten L. ging.
Nach unseren journalistischen Recherchen soll es so gewesen sein, dass Carsten L. eine laufende Operation der technischen Abteilung des BND verraten haben soll. Und da soll es ganz konkret um Überwachungsmaßnahmen der Söldnergruppe Wagner gegangen sein, die ja seinerzeit im Krieg Russlands gegen die Ukraine eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und insofern war das auch alles andere als banal, wenn es sich denn so zugetragen hat, weil diese Überwachung der Gruppe Wagner für die westlichen Geheimdienste natürlich eine wichtige Erkenntnisquelle gewesen wäre. Und sollte die russische Seite dann eben tatsächlich davon Wind bekommen haben, war sie damit natürlich auch in der Lage, ihre Kommunikation zu ändern.
Und genau das ist wohl auch passiert. Russische Söldner verlegten ihre Kommunikationskanäle, so berichtet es der Spiegel im Dezember 2023. Und wie schon im Fall Markus R. war es auch für Carsten L. gar nicht so schwierig, die brisanten Informationen und Dokumente aus dem BND hinauszutragen.
Es gibt Vorkehrungen, die getroffen werden, um genau das zu verhindern. Aber all das hilft eben nur, wenn diese Vorschriften auch eingehalten werden. Und es ist eine zentrale Erkenntnis aus diesem Fall, dass das eben beim BND nicht so gewesen ist. Konkret war es Carsten L. zum einen möglich, über eine Mitarbeiterin des BND, die er angewiesen hat, Dokumente auszudrucken, an diese Dokumente zu kommen, ohne dass nachvollziehbar war zu Beginn, dass tatsächlich er sie hatte ausdrucken lassen. Und dann soll er im weiteren Verlauf ein Handy seines Komplizen in den BND mitgenommen haben, um damit Screenshots von einem Bildschirm zu machen. Und das macht eben deutlich, dass hier auch sehr nachlässig vorgegangen wurde beim BND, wenn es darum ging, was darf man in den Dienst mit reinnehmen, was darf man im Dienst benutzen. Denn ganz klar, es dürfen keine privaten Handys mit an den Arbeitsplatz genommen werden. Das ist eine ganz klare Vorschrift.
Eine Vorschrift, die Carsten L. einfach missachtet hat, was dann aber wiederum niemand gemerkt hat. Obwohl es noch nicht mal sein eigenes Handy war, sondern das seines Komplizen, der mutmaßlichen Mittelsperson, über den Carsten L. mit dem russischen Geheimdienst FSB in Kontakt war. Ein Mann namens Arthur E. Zwar scheint der Zeitraum, in dem Carsten L. für Russland spioniert haben soll, relativ kurz gewesen zu sein, nämlich im September und im Oktober 2022. Seine Spionage aber hat den BND dennoch schwer getroffen.
Das Pikante an diesem Fall war natürlich, dass es gerade Russland war, dem es gelungen war, einen Agenten des BND anzuwerben. Wohl wissend, dass wir es hier mit einem Zeitraum zu tun haben, wo Russland Krieg gegen die Ukraine führt und Deutschland die Ukraine militärisch unterstützt, also die Konfrontation zwischen Deutschland und Russland so massiv und politisch aufgeladen war wie schon lange nicht mehr.
Wie man Carsten L. am Ende genau auf die Schliche gekommen ist, das hat die Bundesanwaltschaft nicht mitgeteilt. Michael Götschenberg hat trotzdem eine Ahnung.
Es soll sich so verhalten haben, dass ein befreundeter Geheimdienst des BND auf das Material gestoßen sein soll, das Carsten L. an die russische Seite verkauft haben soll. Und das wiederum soll dazu geführt haben, dass es einen Hinweis an den BND gab. Der BND selbst legt größten Wert darauf, dass er in sehr kurzer Zeit diesen Verratsfall aufgeklärt habe. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass von dem Moment an, wo man diesen Hinweis bekommen hat, beim BND auch alles richtig gelaufen ist. Dass man also tatsächlich in der Lage war, diesen mutmaßlichen Verräter in den eigenen Reihen sehr schnell aufzuspüren.
In der Tat konnte der BND nach der Prüfung des Materials den Kreis der Verdächtigen schnell eingrenzen. So wurde erst die Kollegin von Carsten L. observiert, die Mitarbeiterin, die für ihn die Dokumente ausdrucken musste, bis man dann auf ihn kam. Das, was dann später von dem Prozess nach außen dringt, klingt wie eine Mischung aus Softporno und Agenten-Thriller. Da ist von 400.000 Euro Lohn die Rede, die in einem Briefumschlag übergeben worden sein sollen, von einem Komplizen, Spitznamens Puff-Otter. Ihr könnt gern selbst drauf kommen, welcher Vorliebe er den Namen zu verdanken hat. Von Flügen nach Moskau, aber wenig davon ist spruchreif genug, um es hier zu erzählen. Carsten L. sitzt also, stand jetzt noch, vor Gericht und der Hinweis kam von außen. Bei Markus R., dem unglücklichen Poststellenmitarbeiter, der für die CIA spioniert hat, war es der BND selbst, der ihn als Maulwurf enttarnte. Aber neben der Liste aller BND-Mitarbeiter im Ausland sichert er sich erstmal noch einen weiteren, ungeheuren Scoop. Und der fällt ihm förmlich in den Schoß, erinnert sich Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Er hat die Mitschrift eines Telefonates der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton in die Finger bekommen. Das haben viele als den großen dicken Brocken, als den dicken Fisch, als den sensationellen Fund bezeichnet. Ich bin nicht so sicher, ob das richtig ist. Denn auf der einen Seite, er hat einfach gesammelt wie ein Eichhörnchen, so muss man das einfach formulieren, mitgenommen und kopiert, was ging und was irgendwie spannend war. Dass dann da eben auch mal was Hochsensibles dabei ist, weil nämlich die US-Außenministerin in eine Funküberwachung des BND reingeflogen ist, kann man sagen. Also ihre Regierungsmaschine ist halt in einem Bereich unterwegs gewesen, in dem der BND großflächig Funkabhören gemacht hat.
Und da hören Sie dann eben mit, was Hillary Clinton und der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan so besprechen. Denn Funküberwachung, das ist das Steckenpferd des BND.
Dieses Abhören ist etwas, wo der BND in vielen Bereichen der Welt eigentlich wirklich sehr gut ist. Zum Beispiel mit Schiffen der Bundesmarine, auf denen Telefonzellen große Geräteschränke fest montiert sind, die mit dem Schiff dann im entsprechenden Operationsgebiet unterwegs sind und mit deren Hilfe der Bundesnachrichtendienst sehr gut aufklären kann, was in diesem Bereich gefunkt, telefoniert, alles, was da so an Funkkommunikation unterwegs ist, auffangen kann. Und das ist immer, wenn wir darüber reden, was der Bundesnachrichtendienst denn so für eigene Erkenntnisse hat, anstatt immer nur von den anderen zu nehmen, dann sind diese Erkenntnisse aus der Funkabwehr eine der ganz wichtigen Handelswaren auch des Bundesnachrichtendienstes. So, und wenn jetzt in so einem Bereich dann eben auch ein Regierungsflugzeug der USA mal durchfliegt und dann abhängig davon, welche Verschlüsselungssysteme, welche Kommunikationssysteme die Amerikaner nutzen, dann kann es eben sein, je nachdem auch wie sensibel das Gespräch von Seiten der US-Regierung von Hillary Clinton damals eingeschätzt worden ist, dass man das eben mithören kann.
Der Aufreger für die USA war weniger der Inhalt, der war gar nicht so wichtig, sondern dass der BND das kann, das macht, beziehungsweise dass das passieren kann. Normalerweise profitieren die Amerikaner von den deutschen Funküberwachungen, aber dass die Deutschen die Amerikaner selbst abhören, das hatten die wohl nicht auf dem Schirm. Dem BND war es auch eher unangenehm, denn eigentlich kam es ja zu diesem Abhörprotokoll nur versehentlich. Passiert aber immer wieder. Und das nennt man dann
Beifang. Beifang gibt es bei Nachrichtendiensten, Geheimdiensten, gibt es bei der Polizei. Beifang bedeutet, du machst etwas eigentlich und dann läuft dir etwas anderes über den Weg. Während den Ermittlungen eines Nachrichtendienstes über die politische Stabilität eines afrikanischen Landes hört man nebenbei, dass da ein riesiger Rüstungsauftrag in Richtung Russland vergeben werden soll. Beifang. So, also das ist so ein Wort aus der Fischerei, wo es ja auch darum geht, ich habe ein eigentliches Ziel, was ich aus dem Meer fischen will. Und dann habe ich eben Beifang, den ich entweder wieder ins Meer werfe oder anderweitig verwerte. Und so eben auch bei Ermittlern und bei Geheimdienstlern Beifang.
Schon erstaunlich, was Markus R. alles in der Poststelle des BND für seinen zweiten Arbeitgeber rausholt. Er liefert alles brav ab. Immer mal wieder kommt es auch zu einem Treffen mit seinem Kontaktmann Alex, fast immer in Österreich.
Ich finde es naheliegend zu unterstellen, dass Alex zur Botschaft der USA in Wien gehört hat.
Oft sind ja die Residenturen, also die Sitze, die Stützpunkte der Geheimdienste im Ausland in den jeweiligen Botschaften. Mehr oder weniger offensichtlich, aber auf jeden Fall allgemein bekannt.
Also grundsätzlich sind die Mitarbeiter der jeweiligen Nachrichtendienste ganz häufig irgendwie mit den Botschaften verbunden. Es gibt ja auch die legalen Residenten, also diejenigen an den Botschaften weltweit, von denen auch das Gastgeberland weiß, das ist der Typ vom Nachrichtendienst des jeweiligen Landes. An der deutschen Botschaft in Washington gibt es mindestens einen Mitarbeiter, von dem die Amerikaner genau wissen, das ist unser Ansprechpartner für den BND. Zu dem gehen wir, wenn wir mit dem BND etwas besprechen wollen.
Also ein halboffenes Geheimnis und für die Agenten auch einigermaßen sicher. Botschaften sind für sie geschützte Orte. Und auch sie selbst sind über ihren Diplomatenstatus in relativer Sicherheit.
Deswegen gibt es erstmal so eine Grundvermutung, dass du alle Strukturen rund um Agenten und Mitarbeiter der entsprechenden Geheimdienste in einem Land, dass die sich immer um die großen Botschaften und Konsulate herum bewegen werden. Und das sind dann eben die Hauptstädte. Jetzt ist es aber so, wenn du ein sehr großer und leistungsfähiger Nachrichtendienst bist, wie zum Beispiel die CIA, dass du das dann nicht nur über die Botschaften machst, sondern dass du, je nachdem, wie interessant das Land für dich ist, du auch andere Strukturen aufbaust, die berühmten Scheinfirmen, ja, kennen wir aus James Bond, da heißt es dann gerne Universal Import Export oder irgendwie sowas. So tatsächlich läuft das auch in der Praxis, dass ein Geschäft aufgebaut wird, entweder zur völligen Tarnung. Und Import und Export sind eben super gute Gründe, warum Waren und Personen und Geld über Grenzen transferiert wird. Das gehört halt eben auch zum Einmaleins der Spionage. Und deswegen wirst du da, wo es immer wirklich sehr spannend oder sehr operativ wird, versuchen, es vielleicht nicht unmittelbar aus dem Zimmer neben dem Botschafter zu machen.
Holger Schmidt sagt, es ist wahrscheinlich, dass Markus R.'s Kontaktperson mit dem Decknamen Alex gezielt versucht hat, Geldübergaben, tote Briefkästen oder auch persönliche Treffen mit anderen CIA-Agenten nicht in Deutschland, sondern in Österreich zu machen. Und das nicht nur wegen der Nähe Österreichs zu München.
Weil wenn Alex in Deutschland erwischt worden wäre, im Zusammenhang mit einem Spionagefall, der Deutschland betrifft, wäre das im Zweifel sowohl diplomatisch als auch strafrechtlich viel komplizierter gewesen, als wenn das eben in einem dritten Land passiert. Also Österreich wird das auch immer noch nicht so richtig toll finden, wenn Amerikaner spionagemäßig da unterwegs sind. Aber solange es Deutschland betrifft und nicht Österreich, ist das ja eine ganz andere Geschichte. Und Salzburg ist ja aus der Perspektive von Markus R., der im Großraum München wohnte, und der Frage, man möchte es nach Österreich verlagern, schlichtweg die erste große Stadt sofort an der Grenze. Und deswegen haben diese Treffen ganz überwiegend in Salzburg stattgefunden.
So etwa auch im Dezember 2010. Alex bittet Markus R., einen passenden Ort für ein persönliches Treffen zu finden. Er macht sich auf die Suche, natürlich in Salzburg, macht Fotos von potenziellen Treffpunkten und übermittelt sie an Alex. Einige Zeit später ergibt sich für Markus R. wieder eine Szene, wie aus einem Agentenfilm. In einer dunklen Unterführung, vielleicht flackert sogar das ein oder andere Licht, trifft Markus R. einen Kollegen von Alex. Sein Name ist angeblich Craig und er ist ein schlanker, blasser Amerikaner mit entsprechendem Akzent. Aber sie haben nicht viel Zeit. Kaum treffen die beiden aufeinander, werden schnell ein paar essentielle Sätze gewechselt, dann übergibt Craig seinem Informanten weitere 20.000 Euro und eine unfrankierte Postkarte. Nach unseren Recherchen eine Postkarte, die das Wiener Café Westend zeigt. Ein klassisches Kaffeehaus, das schon im Ersten Weltkrieg von Diplomaten und Agenten als Treffpunkt genutzt wurde. Auf der Karte ist eine US-amerikanische Telefonnummer zu lesen, mit einer New Yorker Vorwahl. Für Notfälle, sagt Craig. Insgesamt soll Markus R. mindestens 95.000 Euro mit seiner Spionage verdient haben, ausgezahlt in regelmäßigen Abständen.
Und Alex hat ihm gleich auch den wichtigen Tipp gegeben, zahl das Geld ja nicht selber ein, sorg dafür, dass es auf deinem Konto nicht so auffällig aussieht. Und deswegen hat er seinem Vater erzählt, dass dieses Geld quasi aus seiner regulären Tätigkeit beim BND stammen würde, dass er das also bekommen hätte als Prämie oder wie auch immer, jedenfalls, dass es seins sei, und hat dann seinen Vater gebeten, das Geld über EC-Automaten einzuzahlen. Und zwar teilweise auch so, dass der Vater, der nicht in Bayern lebte, zu ihm gekommen ist, das Geld entgegengenommen hat und dann auf dem Heimweg in Richtung Großraum Berlin immer mal wieder an Autobahnraststätten mit EC-Automat und Einzahlungsfunktionen stehen geblieben ist, das Geld dann, ich sag jetzt mal 7.000 Euro, dann einfach einbezahlt hat, um eben das zu verschleiern und um für den Fall, dass es eine Kontokontrolle bei Markus ergeben würde, womit du im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung, wenn du beim BND bist, auch rechnen musst, dass dann da eben irgendetwas auftaucht.
Markus R. verschleiert seine Geldeinnahmen also im Familienkreis und lässt seinen Vater die Geldautomaten entlang der Strecke Berlin-München abklappern. Offiziell, damit der Junge keine Probleme mit der Steuer bekommt. Ob er wirklich nicht ahnte, dass dieses Geld von der CIA stammt und sein Sohn noch ganz andere Dinge auf dem Kerbholz hat, das wissen wir nicht. Klar ist aber, das geht jahrelang so weiter. Geheime Dokumente beschaffen, weitergeben, nach Salzburg zum Geld abholen fahren und seinen Vater zu den Geldautomaten der Umgebung schicken. Und das Sortieren der Post an seinem Arbeitsplatz wird durch den Gedanken an seinen Agentenlohn bestimmt auch weniger langweilig. Offenbar aber hält auch dieser Nervenkitzel nicht ewig. Irgendwas scheint Markus R. immer noch nicht gereicht zu haben. Das Geld oder der Gedanke, aus dieser gut geölten Maschinerie noch mehr Gewinn, noch mehr Anerkennung rausholen zu können. Jedenfalls geht er im Mai 2014 noch einen Schritt weiter. Er schreibt wieder eine Mail. So ähnlich wie die, die er vor Jahren schon einmal geschrieben hat. Doch diesmal ist der Adressat nicht die CIA, sondern das russische Generalkonsulat in München. Genau genommen die Info-Mail-Adresse des Generalkonsulats. Die Mail-Adresse, die damals auf der Webseite eben angegeben ist.
Er hat eine E-Mail geschickt und gesagt, ich kann euch Unterlagen verkaufen. Und hat quasi als Beweis dafür, dass er das kann, Dokumente angehängt. Genau die gleichen Dokumente, die er vorher schon den USA gegeben hat. Das heißt, er hat schon, bevor er überhaupt wusste, wie die reagieren würden, darauf vertraut, dass sie ihn wohl nicht verraten werden und hat vertrauliche, geheime Unterlagen aus dem BND an Russland weitergegeben.
Das ist wirklich fast zu naiv, um wahr zu sein. Er, der sich selbst wohl zumindest ein bisschen wie ein CIA-Agent fühlte oder wie der unbesiegbare, jahrelang im Geheimen operierende Doppelspion, riskiert jetzt Kopf und Kragen und schreibt an eine von diesen Info-Ad-Adressen, die buchstäblich jeder auf der Empfängerseite lesen kann. Aber tatsächlich, wer auch immer das liest, beißt an. Sie wollen Markus R. persönlich treffen, schreiben sie. Und da wird Markus R. dann nervös, obwohl er noch gar nicht wissen kann, dass man ihm bereits auf der Spur ist.
Das mit dem auf die Schliche kommen ist wirklich interessant, denn für die CIA konnte er ja wirklich lange Zeit arbeiten, ohne dass das jemand bemerkt hat, weil die CIA aus Sicht des BND ein befreundeter Dienst ist und weil man sich nicht in dem Maße dafür interessiert hat, was die CIA in Deutschland tut, wie man sich dafür interessiert hat, was die Russen tun. Und bei den Russen ist es sehr schnell gegangen.
Denn die Kommunikation mit Russland hat die Spionageabwehr des Verfassungsschutzes genauer im Blick. Er überwacht diese Kommunikation. Und durch die Dokumente, die Markus R. mitgeschickt hatte, war schon mal klar, in welchem Bereich des BND der Verräter wahrscheinlich sitzt.
Und dann hat man mit wenigen Ermittlungsschritten sehr schnell eingrenzen können, wer da am Ende eigentlich nur übrig bleibt, wer diese E-Mail geschickt hat. Das ist eine reguläre Operation gewesen, quasi zu verhindern, dass irgendjemand bei den Russen in Deutschland in die Botschaft reinläuft und irgendetwas anbietet. Das möchte das Bundesamt für Verfassungsschutz wissen. Das ist ein Teil seiner Aufgabe.
Und so stammt die Antwortmail, die Markus R. dann erhielt, eigentlich gar nicht vom russischen Geheimdienst. Da hatte sich schon der BND zwischengeschaltet, der Markus R. bereits auf den Fersen war. Aber Markus R. weiß von alledem noch nichts und fährt kurze Zeit später erstmal mit seiner Freundin für ein paar Tage in den Urlaub. Und dort dann, in Amsterdam, bekommt er eine seiner letzten Nachrichten von Alex. Er solle sofort die Notfallnummer anrufen. Genau die von der Postkarte mit dem Wiener Café Westend. Dieser postkartengewordene Notfallhammer für den schlimmsten aller Fälle, den er in der dunklen Unterführung von der CIA erhalten hat. Kaum ist die New Yorker Telefonnummer eingetippt, erklingt auch schon eine Tonbandaufnahme. Und so erhält Markus R. folgende Nachricht. In seinem Umfeld werde wegen mutmaßlicher Kontakte zu Russland ermittelt.
Sehr geehrter Herr Präsident, nach einigen verschwendeten Jahren im Dienst ist es endlich geschafft. Ich habe meine Zeit überstanden und werde demnächst wieder in das echte Arbeitsleben integriert.
Ob Markus R. klar war, dass seine Zeit beim BND kurz vor dem Ende stand und ob er deswegen Anfang Juni 2014 diesen Abrechnungsbrief an den BND-Präsidenten Gerhard Schindler verfasst hat, das können wir nicht genau sagen. Abgeschickt hat er den Brief jedenfalls nie. Falls er aber damit gerechnet hat, aufzufliegen, dann lag er nicht falsch. Denn knapp einen Monat später, am 2. Juli, steht die Polizei vor seiner Tür. Sie nehmen ihn fest. Der Grund? Spionage für Russland. Der Vorwurf? Landesverrat. Allerdings von seiner jahrelangen Arbeit für die CIA wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts.
Das Erstaunen bei der Polizei war groß, denn bis dahin ist man davon ausgegangen, er arbeitet für Russland. Und bis dahin hat so auf den ersten Blick es gar nicht so unbedingt zueinander gepasst, dass jemand für Russland spioniert und für die USA. Weil man ja immer so ein bisschen davon ausgeht, dass das ja schon auch etwas mit Weltanschauung, mit Patriotismus, mit Überzeugung oder so zu tun hat. Und natürlich Geld und Habgier irgendwie auch eine Rolle spielen können. Aber das ist bei Spionage nicht das allererste, woran man denkt. Und dann ausgerechnet sowohl Russland als auch Amerika zu bedienen, das war nicht sofort vor den Augen der Ermittlern, dass das so sein könnte.
Markus R. gesteht und weist sogar auf den USB-Stick hin, auf dem die geheimen Dokumente gespeichert waren.
Er hat am Anfang noch versucht, das kleiner zu reden, als es war. Hat dann aber auch im Prozess so eine Strategie gehabt, schon im Grunde gestehen zu wollen. Schon auch gesagt, dass ihm das leid tut, dass er letztlich ja auch seine Kolleginnen und Kollegen verraten hat, dass er seinen, wenn man so will, seinen Agentenethos oder seinen Berufsethos als jemand, der beim Bundesnachrichtendienst war. Er war ja nun beileibe kein Agent, er war ein ganz einfacher Büroangestellter. Aber ich glaube, das ist genauso sein Wunsch gewesen. Er wäre gerne viel mehr gewesen und er hätte gerne andere Chancen gehabt. Und dass er dann aus dieser Enttäuschung heraus diesen Verrat begangen hat, das scheint ihm schon leid getan zu haben, habe ich so den Eindruck. Bleibt aber dabei, es ist eine schwere Straftat.
Der Prozess gegen Markus R. beginnt im November 2015 vor dem Oberlandesgericht München. BND-Chef Bruno Kahl sagt uns, so ein Verratsprozess ist für die Sicherheitsbehörden der Super-GAU aus einer ganzen Reihe von Gründen.
In erster Linie, weil ein mehrfacher Schaden eintritt. Das eine ist ein Vertrauensschaden, der sich natürlich in erster Linie gegenüber dem Partner oder dem Dienst, der diesen Auftrag der Spionage ausgeführt hat, richtet. Aber insgesamt geht natürlich Vertrauen verloren in der gesamten Community der Nachrichtendienste, weil eben ein Leck entstanden ist. Und dass es keine Lecks gibt, ist wiederum die Grundlage der internationalen Zusammenarbeit. Also man muss Vertrauen wiederherstellen. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und das ist die Bitterkeit Nummer eins. Die Bitterkeit Nummer zwei ist, jeder Verratsfall als solche ist dadurch, dass er öffentlich diskutiert wird, natürlich ein zusätzlicher Reputationsschaden. Sowas lässt sich nur in den Ausnahmefällen unter den Bedingungen einer Mediendemokratie verbergen. Und je mehr darüber geredet wird, umso größer natürlich der Schaden. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass natürlich in einem solchen Fall ein großer diplomatischer Schaden entsteht zu dem Partner. Und das braucht Zeit, bis das wieder geheilt ist.
Mit Partner meint Bruno Kahl hier die CIA, einen Geheimdienstpartner der Deutschen. Am Ende stellt sich heraus, dass Markus R. mindestens 218 Dokumente an die CIA übermittelt hat. Darunter Informationen über geheime Operationen des BND, zu sensiblen Auslandseinsätzen und ein besonders brisantes Dokument, das Auftragsprofil der Bundesregierung für den BND. Ein Strategiepapier, der Bauplan der BND-Tätigkeiten gewissermaßen, in dem steht, welche Länder und Organisationen am dringendsten überwacht werden sollen und welche geheimen Aufklärungsziele es gibt. Trotzdem stellt sich aber die Frage, ist das alles eigentlich wirklich so schlimm? Immerhin sind die Amerikaner befreundete Nachrichtendienste. Holger Schmidt sagt, trotzdem ist die CIA der Geheimdienst einer fremden Macht, wie es im Urteil heißt. Also auch eines Konkurrenten in der Welt der Nachrichtendienste.
Natürlich will man gewisse Dinge auch vor dem engen verbündeten CIA geheim halten. Und natürlich will man nicht, dass er eine Liste mit allen Namen von Leuten kriegt, die in irgendeinem Land operativ tätig sind, weil man auch nicht will, dass die angesprochen werden, weil man auch nicht will, dass das bei der CIA vielleicht irgendwie raussickern könnte. Also es gibt 100 Gründe, warum man das alles nicht will. Und deswegen ist das maximal schmerzhaft. Und die Vorstellung, dass da eben dann auch andere Sicherheitsbehörden rumwursteln und Fragen stellen, und möglicherweise auch die eine oder andere spitze Bemerkung machen, dass wir Journalisten Dinge erfahren, dass wir darüber schreiben, das ist alles maximal schmerzhaft und das möchte man um jeden Preis vermeiden.
Dementsprechend überwiegt auch beim BND nicht die erfolgreiche Festnahme der Verräter, sondern eher die Bitterkeit, dass diese Fälle sich überhaupt abgespielt haben, so Bruno Kahl.
wenn ein eigener Mitarbeiter irgendwie die gemeinsame Basis verlässt und gegen den Arbeitgeber, gegen den Dienstherrn arbeitet, dann ist es fast schon sekundär für wen. Insofern ist die Bitterkeit groß.
Die Strafe fällt dann auch richtig hoch aus. Im März 2016 wird Markus R. zu 8 Jahren wegen Landesverrats und geheimdienstlicher Agententätigkeit verurteilt. Im Fall von Carsten L., dem Mann also, der aus dem BND heraus Informationen nach Russland verkaufte, ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Der Vorwurf gegen ihn lautet besonders schwerer Landesverrat. Zu glauben, befreundete Dienste wie die CIA würden bei solchen Gelegenheiten auf die angebotenen Informationen verzichten, das wäre naiv. So sieht es zumindest Bruno Kahl vom Bundesnachrichtendienst.
Ich glaube, es ist schon ein Spionengehen, dass man keine Gelegenheit auslässt, um Wissen zu generieren. Das muss nicht unbedingt eine Schädigungsabsicht sein. Also jeder Nachrichtendienst hat den Auftrag, für sein Land so viel an Informationen an Land zu schaffen, wie es geht, und auch so viel diskrete Informationen an Land zu schaffen, wie es geht.
Bruno Kahl sagt, Geheimdienste müssen sich ständig wappnen, ständig ihre undichten Stellen stopfen und daran arbeiten, dass es den Verrätern so schwer wie möglich gemacht wird, Informationen nach außen zu tragen.
Das ist eine immerwährende Aufgabe. Da darf man sich nie zurücklehnen und sagen, wir sind perfekt organisiert, sondern man muss immer wieder überprüfen, ob diese Mechanismen greifen, was man tun kann. Man muss auch versuchen, jetzt ohne jeden eigenen Mitarbeiter unter Verdacht zu stellen, natürlich Auffälligkeiten zu registrieren in der eigenen Belegschaft, politische Äußerungen, die auf einmal nicht mehr gehen, frühzeitig wahrzunehmen, andere Unzufriedenheitsmerkmale versuchen aufzudecken. Also das ist eine ständige Herausforderung für die Sicherheitsverantwortung, die ein Nachrichtendienst gegenüber seiner eigenen Belegschaft hat.
Die Fälle Markus R. und Carsten L. haben im BND einiges ausgelöst. Es wurde nicht nur technisch nachgeschärft. Jetzt dürfen die Mitarbeitenden auch kontrolliert werden, wenn sie das Gelände betreten oder verlassen. Denn inzwischen gibt es dafür eine Rechtsgrundlage.
Inzwischen können wir es wieder tun und wir machen es auch. Und es gelingt, wenn ich das richtig sehe, auch ohne, dass sich irgendjemand unter Generalverdacht gesetzt fühlt, weil die Notwendigkeit anerkannt wird. Insofern ist auch diese Art von zusätzlicher Sicherheit akzeptiert in unserer Belegschaft.
Ob den Nachrichtendiensten ihre Geheimnisse und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen etwas mehr wert sein sollten, dazu meint Bruno Kahl.
Ja, also meine Vorschläge beim Vertrauensgremium des Deutschen Bundestages, unsere Gehälter alle zu verdoppeln, um Spionage zu verhindern, sind nicht befolgt worden. Spaß beiseite. Im öffentlichen Dienst kann man nicht so verdienen, dass man durch solche Angebote nicht mehr in Versuchung geführt würde. Wir setzen natürlich auf eine andere Motivation als die des Geldes. Und das funktioniert ja auch in den allermeisten Fällen. Aber Geld oder andere Äquivalente, die gewisse Begehrlichkeiten auslösen, sind nach wie vor ein klassisches Mittel, um Spione zu generieren.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Und wenn ihr nicht genug von Geheimdienstgeschichten bekommen könnt, dann habe ich hier noch eine Empfehlung für euch. Im Sommer 1992 wird der iranische Sänger Feridun Farrokhzad tot in seiner Wohnung in Bonn gefunden. Erstochen. Und wie? Das Messer ragt noch aus seinem Mund. Ein blutiger Mord, der offiziell nie aufgeklärt wurde, hinter dem aber viele den iranischen Geheimdienst vermuten. Warum genau wurde Feridun zum Schweigen gebracht? Die Investigativjournalistin Patricia Schlosser geht dieser Frage in ihrem neuen Podcast nach und taucht dabei tief ein in die deutsch-iranische Geschichte, die Welt der Geheimdienste und in das wirklich unglaubliche Leben von Feridun Farrokhzad. Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst, hört ihr jetzt in der ARD-Audiothek. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Ilona Toller, Martin Schneider, Fanny Michaelis und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters-Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Nassu Hischri, Juliane Klemm, Caroline Weise und Realgestalt. Ein besonderer Dank an den Experten in dieser Folge, Bruno Kahl. Und zusätzlich an Jost Schmidt,